Direkt aus Europa, Nummer 299, Seite B.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Im Studio ist Elke Durak. Guten Morgen. Es wird 7.51 Uhr. Den 9. November schreiben wir heute. Das heißt, die Mauer, sie fiel vor 16 Jahren. Was ist aus dem Stein des Anstoßes der Mauer geworden? Weg, weg, weg. Verkauft in aller Welt. Brauchen wir Deutschen die Erinnerung an dieses Symbol jahrzehntelanger Unfreiheit? Aber ja, nur das mit dem Erinnern gestaltet sich ganz schön schwierig. Auch wenn man kaum noch Spuren der Mauer finden kann, nicht mal als Einheimischer in Berlin. Der Senat hat ein Gedenkstättenkonzept entwickelt. Wolf-Sören Treusch hat sich auf Spurensuche begeben.
Sonntagmorgen in der Kapelle der Versöhnung. 50 Gläubige feiern Gottesdienst an einem Ort, den es zu Zeiten der Berliner Mauer nicht gab. Die Kapelle steht auf dem ehemaligen Todesstreifen. Die Versöhnungskirche, die hier ursprünglich stand, wurde auf Befehl der Staatsführung der DDR 1985 gesprengt. 10 Jahre nach dem Fall der Mauer entstand auf den Fundamenten der alten Kirche dieser neue Ort der Besinnung und Andacht. Rainer Just kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit der Versöhnungsgemeinde. Bei den Gottesdiensten sei es immer so voll, erzählt er. Es kämen auch viele Menschen aus anderen Bezirken Berlins, weil sie die Spuren der Teilung, aber eben auch des Zusammenführens von Ost und West erleben wollten.
Wenn Sie jetzt offen über das Gelände gehen, sehen Sie, da ist so ein Weg, der auf einmal abzweigt, im Nichts verläuft. Das ist der frühere Postenweg, der eben um die alte Kirche, die ja gesprengt worden ist, herumlief, wo die Jeeps der Grenzpolizei herumfuhren. Und dieser Weg, den Sie jetzt eben in die Kapelle reingegangen sind, der ist erst entstanden, als die Kirche dann gesprengt war, 1985. Und es gibt viele solcher Kleinspuren, die sicherlich für einen Touristen immer der Erklärung bedürfen.
Wenige Meter vor dem Eingang der Kapelle liegt das alte eiserne Turmkreuz auf dem Rasen. Verformt bei der Sprengung der Kirche 1985, verrät ein kleines Hinweisschild. Die Kapelle der Versöhnung ist Teil der Mauergedenkstätte Bernauer Straße.
Wir erleben, dass viele Leute aus dem In- und Ausland, also in sprunghaft steigenden Besucherzahlen hierher kommen. Vor allen Dingen auch viele junge Leute, die zum Teil ja mit dieser Geschichte eigene Erfahrung gar nicht mehr verbinden können, sondern für die das wirklich Geschichte ist. Und die versuchen zu verstehen, wie funktionierte das denn eigentlich? Was war denn die Mauer? Warum sind die da nicht rübergeklettert? Wir haben in diesem Jahr, so ist ja noch nicht ganz um, aber schon Zuwächse von, ich glaube, über 25% an Besuchern. Und wir hatten im letzten Jahr hier alleine im Dokumentationszentrum 150.000 Besucher und hier in der Kapelle auch ungefähr 70.000.
Das Dokumentationszentrum ist Teil 2 der Gedenkstätte. Es ist schräg gegenüber im Haus der Versöhnungsgemeinde untergebracht. Eine Gruppe Jugendlicher verlässt es gerade, eine 11. Schulklasse aus Hessen auf Studienfahrt in Berlin. Sie hätten Mauer und Todesstreifen bisher nur aus dem Fernsehen gekannt, erzählen sie.
Das ist schon interessant, das so zu sehen. Also ich habe es mir jetzt nicht so vorgestellt. Ich habe es mir vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, größer vorgestellt sogar.
Wir durften uns das so aussuchen, also wo wir hingehen, in welche Museen und so.
Also man hätte auch die Museumsinsel gekonnt, aber das hier ist schon ein sehr wichtiger Teil. Hat ja auch mehr als 40 Jahre gedauert.
Neben dem Dokumentationszentrum führt eine Treppe auf eine stählerne Aussichtsplattform. Von ihr blickt man hinunter auf Teil 3 der Gedenkstätte, einen 64 Meter langen Mauerstreifen mit Peitschenlampen, Grenz- und Hinterlandmauer. 2 jeweils 6 Meter hohe, rostige Stahlwände durchschneiden den Todesstreifen, eine Assoziation an die Metapher des eisernen Vorhangs. Ein Besucher aus München schießt mit seiner Digitalkamera ein Foto.
Es ist schwer zu begreifen, dass hier mal so eine Mauer stand. Kann man jetzt sich so gar nicht vorstellen. Ich habe gerade einen englischen Vortrag gehört von der Gruppe da hinten. Das war auch sehr interessant, weil so, wenn man jetzt selber hier hinkommt, weiß man jetzt nicht, was soll jetzt das? Warum steht jetzt hier ausgerechnet diese Wand dort? Und dann hat die gesagt, ja, das soll also quasi der eiserne Vorhang darstellen, die Öffnung. Ohne Schild oder so wüssten wir jetzt gar nicht, was das jetzt darstellen soll. Also vielleicht wäre es vielleicht nicht schlecht, da unten doch noch ein bisschen mehr Informationen anzubringen. Weil sonst weiß ich jetzt nicht, was jetzt diese Wand hier soll. Ja.
Die Berliner Kulturverwaltung hat auf Kritik wie diese reagiert. Senator Thomas Flierl, PDS, will das bisherige Gedenkensemble ausbauen, noch mehr Informationen anbieten und entlang der alten Sektorengrenze an der Bernauer Straße und Umgebung eine weitläufige Erinnerungslandschaft errichten. Unter anderem lässt er dafür einen Grenzwachturm am originalen Standort aufstellen und ein 500 Meter langes Stück Hinterlandmauer sanieren. Rainer Klemke, Gedenkstättenreferent in der Kulturverwaltung, versichert, ein Mauer-Disneyland wird es nicht geben.
Weil es keine Rekonstruktionen geben wird. Wir werden museale Präsentationen haben, das heißt, dass wir zeigen bestimmte Elemente aus der Geschichte der Mauer, aber wir werden nicht die Mauer wieder aufbauen oder irgendwelche Bluteimer umkippen, um ein Horrorszenario dort abzubilden. Wir haben dort die Mauer, wir haben verschiedene Phasen der Hinterlandmauer, wir haben Zäune, wir haben Grenzlandtore. Da sind jede Menge Spuren vor Ort da, die man erzählen kann, die man illustrieren kann, aber wo man nicht noch einen draufsetzen muss.
So wie die Leiterin des Museums am Checkpoint Charlie mit ihrer Mauerkreuzaktion im Frühjahr dieses Jahres. Private Aktionen dieser Art hält die Kulturverwaltung für fachlich unbefriedigend. Nun muss sie allerdings ihre Hausaufgaben erledigen, sonst bleibt ihr ambitioniertes Konzept von der Gedenklandschaft Bernauer Straße Makulatur. Hindernis Nummer 1, die politisch Verantwortlichen müssen mit 46 verschiedenen Privateigentümern verhandeln, deren Grundstücke in die Erinnerungslandschaft integriert werden sollen. Rainer Klemke.
Die Privateigentümer werden auch Privateigentümer bleiben, selbst wenn sie sich nicht mit uns einigen, aber sie werden dort nicht bauen können, weil wir das Baurecht dort beschneiden, aber dafür wäre dann auch eine Entschädigung zu zahlen. Das ist wie beim Autobahnbau, da muss man eben sehen, wie man sich auf beiden Seiten vergleicht, um das übergeordnete Ziel im öffentlichen Interesse durchzusetzen.
13 Millionen Euro sind für die Grundstückdeals kalkuliert. Die Hälfte davon soll der Bund übernehmen. Hindernis Nummer 2. Ein Teil des ehemaligen Todesstreifens liegt auf dem Gelände eines Friedhofes. Zu DDR-Zeiten hatte man die Grenzanlage einfach über die Gräber hinweggebaut. Bis heute gibt es noch kein befriedigendes Konzept, wie man diesen Teil des Friedhofes in die Gedenklandschaft integriert. Trotz aller Schwierigkeiten ist Kulturreferent Rainer Klemke zuversichtlich. Bis 13. August 2011, den 50. Jahrestag des Mauerbaus, ist das Projekt realisiert. Vorausgesetzt, der Bund zieht mit.
Wir stehen in Konkurrenz zu anderen Projekten und wir müssen deutlich machen, dass aus meiner Sicht jetzt nicht vergleichbar vom Inhalt, aber von der zeithistorischen Bedeutung für die jeweilige Epoche, die Errichtung dieser Gedenkstätte und dieser Erinnerungslandschaft für die kommende Legislaturperiode des Bundes vergleichbar ist mit der Errichtung des Holocaust-Denkmals für die andere Legislaturperiode. Wohlgemerkt nur in der Bedeutung für die jeweilige Zeitepoche.
Auf dem Friedhof neben der Gedenkstätte Bernauer Straße hakt eine Frau das erste Herbstlaub vom Familiengrab. Die Mauer dort sollten sie ruhig stehen lassen, sagt sie. Vielleicht rüttelt sie die Betrachter ein bisschen auf.
Es gibt ja so viele Menschen, die haben das alles schon vergessen. Die haben vergessen, wo hier mal die Mauer war. Wir haben hier gelebt, wir haben die Schüsse gehört. Und sowas vergisst man einfach nicht oder soll man nicht vergessen.
Wolf Sören Trausch hat an die Mauer erinnert und uns die Erinnerungskultur, den Streit um die Erinnerungskultur in Berlin nahegebracht. 7.59 Uhr ist es.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Im Studio weiterhin Dirk-Oliver Heckmann. Ihnen einen schönen guten Morgen. Auf die Sekunde 7.50 Uhr, 10 Minuten vor 8. Das hätte sich Angela Merkel vor wenigen Jahren wohl nicht träumen lassen, dass sie heute als Bundeskanzlerin ein schwarz-rot-goldenes Band durchschneiden und damit eine Erfolgsgeschichte der deutschen Wiedervereinigung besiegeln würde, so zumindest die parteiübergreifende Lesart der Baugeschichte Ostseeautobahn. Nach 11 Jahren Bauzeit heißt es ab heute freie Fahrt von Lübeck bis ins polnische Stettin. Und nun soll es auch mit der Wirtschaft im Nordosten aufwärts gehen. Denn nur wo man hinkommt, da kann sich auch Wirtschaft ansiedeln, so das allgemeine Credo. 11 Jahre Bauzeit für 323 Kilometer. Almut Knigge ist die Strecke symbolisch abgefahren.
Autobahn A1 Richtung Lübeck, Höhe Gewerbegebiet Genin. Geradeaus geht's nach Dänemark, rechts ab zur A20 nach Mecklenburg-Vorpommern. Als vor ziemlich genau einem Jahr am 14. Dezember das Teilstück eröffnet wurde, das Schleswig-Holstein mit Mecklenburg-Vorpommern verbindet, wurde der Bau als das Symbol für die deutsche Wiedervereinigung gefeiert.
15 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer wächst heute gleichzeitig die längste Ost-West-Straßenverbindung der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit über der einstigen Grenze zusammen. Und auf diesen Lückenschluss haben viele sehnlichst gewartet. Es ist für mich persönlich ein Weihnachtsgeschenk, wie es besser nicht sein könnte. Es ist das symbolträchtigste Teilstück der Autobahn A20.
Tausende Pendler quälten sich bis dahin über die langen Alleen und durch die engen kleinen Dörfer, um zu ihren Arbeitsstellen im Westen zu gelangen, nach Lübeck oder nach Hamburg.
Das ist schön, also kommt man schneller durch jetzt. Man muss nicht stundenlang wieder über die Bundesstraße fahren, über die Dörfer.
Doch die Freude währte nicht lange.
Also die Autobahn, dass die sein muss und dass die Zwänge dafür bestehen, das ist ohne Zweifel. Da sind wir auch absolut dafür, weil wir auch letztendlich Nutznießer dieser Autobahn sind. Aber was uns natürlich sehr gegen den Strich geht und was uns belästigt Tag für Tag und Nacht für Nacht vor allen Dingen, sind natürlich die Geräuschentwicklungen, die wir zu ertragen haben.
Lang und schnurgerade führt die Strecke kilometerlang direkt nach Osten, bis Wismar links und rechts nur Feld und Wiese, kein Haus, kein Dorf, kein Gewerbegebiet zu sehen. Doch der Schein trügt. Westmecklenburg hat von der Autobahn profitiert, rechnet der Hauptgeschäftsführer der IHK Schwerin, Klaus-Michael Rothe, vor.
Beim Autobahnprojekt A20 haben wir allein im Bereich Westmecklenburg, durch den ja diese Autobahn verläuft, von Lübeck Richtung Rostock, haben wir ungefähr 420 Hektar Nettofläche an Industrie- und Gewerbegebieten entlang der A20.
Eines davon, zwischen dem mecklenburgischen Lüdersdorf und dem schleswig-holsteinischen Schönberg, sorgt seit Jahren für Ärger, weil immer mehr Firmen wegen der besseren Fördermöglichkeiten nach Mecklenburg abwandern. Bestes Beispiel, der Düsseldorfer Großbäcker Kamps investiert 90 Millionen und schließt dafür Werke in Hamburg und Schleswig-Holstein. Und Lüdersdorf ist, dank guter Arbeitsmöglichkeiten, das jüngste Dorf Mecklenburgs. Durchschnittsalter 37. Jahre. Autobahn gleich Aufschwung. Und das für nur 1,9 Milliarden Euro. Weniger als ursprünglich geplant. Mit 1000 Kilometer Leitplanken, 320 Brücken und kein einziger Tunnel. Doch ob die Erwartungen wirklich erfüllt werden, daran zweifeln in letzter Zeit immer mehr Fachleute. Bei der Planung Anfang der 90er Jahre hat man den demografischen Faktor außer Acht gelassen. Und für viele Bewohner hat die neue Autobahn nur einen wirklichen Mehrwert.
Aber natürlich, freuen wir uns.
So.
Da kommen wir schneller weg.
Heute Mittag wird die Ostseeautobahn A20 offiziell eröffnet. Almut Knigge berichtete. Die Zeit, es ist genau 7.58 Uhr.
Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
Mit Claudia Sanders am Mikrofon. Guten Abend. Mit dem Tod lässt sich Geld verdienen, allen voran in der Bestattungsbranche. Doch schon seit geraumer Zeit sieht es auch dort düster aus. Wer kann sich schon noch mehrere tausend Euro für eine herkömmliche Beerdigung leisten? Alternativen sind gefragt. Wie die ausschauen, beschreibt Almut Knigge.
Das Gras auf der großen Wiese ist frisch gemäht, nur ein paar Blumen stehen in Vasen und Schalen am Rand. Mooskissen, ein Herzchenform oder Tannengestecke mit Zapfen. Namenlos unter dem gefrorenen Rasen sind hunderte Urnen bestattet.
Es erfolgt eine Ökonomisierung, wie wir es ganz gerne nennen, der Bestattungskultur als Ganzer. Wir erleben Einsparungen tatsächlich an Grabmalen und Steinen. Wir erleben vor allen Dingen Einsparungen an Trauerfeiern.
Lutz Rehkopf ist Pressesprecher der Hamburger Friedhöfe. Seit 10 Jahren ist die letzte Ruhestätte in der Hansestadt privatisiert. Die Unternehmensbilanz ist im Internet veröffentlicht und zeigt deutlich, die Zeiten sind schwer. Auch die Bestattungsbranche ist nicht mehr so krisensicher, wie früher immer behauptet wurde.
Der zweite Punkt, wo gerne gespart wird in den letzten Jahren, was wir auch ja spüren im Unternehmen, Grabpflege. Und das geht natürlich in eine Richtung. Also anonyme Grabstätten sind ja ohne Grabpflege angelegt und werden auch bewusst so ausgewählt von den Menschen, dass eben keine Grabpflege fällig wird.
Immer mehr Deutsche entscheiden sich für ein kostengünstiges Urnengrab. Im Osten mehr als im Westen, das war immer schon so. Aber der Westen holt auf. Mittlerweile sind es in Hamburg gut 75%. In Rostock entscheiden sich 9 von 10 Menschen für die platzsparende Variante. Familiengräber lösen sich auf, pflegeleicht und kostengünstig soll, muss die letzte Ruhestätte sein. Mit der Folge, dass immer mehr Rasenflächen das Erscheinungsbild der Friedhöfe prägen und, was dem Unternehmen am meisten zu schaffen macht, immer mehr Beisetzungen erfolgen anonym.
Wir haben hier insgesamt 12 Kapellen und Feierhallen auf dem Ohrzofer Friedhof und wir haben gewisse Probleme, diese Trauerfeiernhallen auch zu nutzen und zu erhalten, ja.
Auch die Zahl der Beisetzungen insgesamt ist gesunken. Weil Beerdigungen auf dem Land günstiger sind, versuchen immer mehr Menschen auf das billigere Umland auszuweichen. Das Phänomen kennt auch Bernd Lohmann. Er ist Bestatter in der benachbarten Hansestadt Rostock. Ganz Mecklenburg-Vorpommern hat so viele Einwohner wie Hamburg.
Also die preislichen Unterschiede sind schon vorhanden. Das heißt, die kirchlichen Friedhöfe gerade im ländlichen Bereich, sind weitaus preiswerter. Nun will man aber keinen Leichentourismus machen. Das heißt, die Friedhöfe versuchen natürlich nicht, dass die große Masse aus der Stadt auf ihre ländlichen Friedhöfe kommt.
Die Kommunen müssen auf die sogenannte Bestattungsflucht reagieren. Meistens mit der Erhöhung der Friedhofsgebühren, hüben wie drüben. Oder mit einem auswärtigen Zuschlag. Der sei rechtens, entschied ein Verwaltungsgericht kürzlich in Neustadt an der Weinstraße. Auf dem Ohlsdorfer Friedhof herrscht jetzt im Dezember beinahe schon Totenstille. Aus einer Kapelle dringt leise Trauermusik vom Band Jesu, meine Freude. Eine kleine Gemeinde setzt sich hinter einem Sarg in Bewegung. Der Blumenschmuck ist spärlich. Auch auf die Nachfeier im Café wird die kleine Trauergemeinde wohl verzichten. Seit das Sterbegeld der Versicherung vor 2 Jahren gestrichen worden ist, mussten im Umfeld des Friedhofes einige Blumenläden und Cafés empfindliche Umsatzeinbußen hinnehmen. Die Hamburger Friedhöfe versuchen mit einer Erweiterung des Angebots auf den Spartrend der Menschen zu reagieren. So bietet die Verwaltung eine Vielzahl von Leistungen an. In Zeiten der Vereinzelung, vor allem in der Großstadt, wird das Sterben individueller. Von einem Platz im Kolumbarium, einem überirdischen Urnengrab, über einen Platz im Rosengarten, einem Baumgrab. Das Angebot auf dem über 400 Hektar großen Parkgelände ist umfassend. Was in der Hansestadt noch fehlt, ist eine Aschestreuwiese. Die gibt es in Rostock schon lange. Die östliche Hansestadt war eine der ersten Kommunen, die diese Begräbnisform angeboten hat. Denn Feuerbestattungen haben im Nordosten Tradition.
Wenn ich mich dazu entschließe, dann ist es hier wieder eine Art einer anonymen Beisetzung. Und innerhalb dieser anonymen Beisetzung aber auch die Möglichkeit, eine gewisse Freiheit vielleicht darzustellen, dass man sagt, meine Asche geht in alle Winde. Es ist ja eine Riesenwiese, die wir hier haben, ne? Mit einer ordentlichen Grünanlage gestaltet und dort wird mit einem sogenannten Dosiergerät die Asche auf dieser Wiese verstreut.
Die Kultur der Bestattung hat sich in den letzten Jahren enorm gewandelt, meint Lohmann. Als das anonyme Feld in Rostock eingerichtet wurde, hat noch niemand damit gerechnet, welche Bedeutung es einmal haben würde.
Also ist diese Tendenz zu einer preiswerten Bestattung vorhanden und dann ist die Flucht in Richtung einer anonymen Bestattung, weil das eben die preiswerteste ist.
Das Entscheidende sei es, den Tod als eine effizientere Möglichkeit zu sehen, weniger Geld auszugeben. Das war die Antwort von Woody Allen, als er einmal nach seinem Tod befragt wurde. Er kannte die Verhältnisse in Deutschland nicht.
Eine Familie, wo beide Hartz-IV-Empfänger sind, die große Probleme haben, beispielsweise ihre Eltern beizusetzen, wenn die nicht selbst eine Vorsorge getroffen haben.
Im Umgang mit den Toten und den Orten, an denen sie bestattet sind, sagt der Historiker und Publizist Karl Schlögel, zeigt sich am ehesten, wie es um die Kultur einer Gesellschaft bestellt ist und in welcher Verfassung sie sich befindet.
Also die Menschen entscheiden sich heute allzu schnell für die ökonomische Lösung. Oder sie geschieht anonym, ja, ohne weitere Trauerfeier und ohne weitere Abschiednahme, die einen Zeitpunkt hätte oder ein Ritual hätte oder sowas. Und die Menschen merken dann erst später, wenn sie nämlich den Toten besuchen wollen oder den Angehörigen besuchen wollen, ja, wenn sie sich dann im Leben damit auseinandersetzen wollen, dass sie keinen Ort der Trauer haben.
Wenn es so ist, dass das Sterbegeld nicht mehr da ist, dann muss man die andere Sache sehen, dass man in einer Gesellschaft in der Lage ist, den Menschen so viel Geld verdienen zu lassen, dass sie auch in der Lage sind, ihre eigene Bestattung mal zu regulieren. Ne?
Almut Knigge berichtete.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Im Studio ist Dirk Müller. Einen schönen guten Morgen. In 10 Minuten, 8 Uhr, Sie hören die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Am 21. September haben die 800 Beschäftigten der Elektronikfirma Samsung in Berlin die Hiobsbotschaft erhalten. Das Werk wird für Farbbildröhren zum Jahresende geschlossen. Der Grund, weil zunehmend Flachbildfernseher gekauft werden, sieht die Unternehmensführung keine Alternative mehr. Aber auch Siemens, Visteon oder JVC, alle werden Mitarbeiter entlassen. In den vergangenen 3 Jahren hat die Hauptstadt insgesamt fast 70.000 Industriearbeitsplätze verloren. Für seine Reportage über den Zustand der Berliner Industrie ist Philipp Krohn in den Osten der Stadt gefahren.
Die Spree fließt friedlich durch schöne Weide. Etwa 40, 50 Meter vom Ufer steht das Samsung-Werk. In diesem Jahr haben die fast 800 Mitarbeiter hier 3,5 Millionen Farbbildröhren hergestellt. Damit ist am 31.12. Schluss. Mitarbeiter Axel Albrecht ist fassungslos.
Persönlich hat man sehr viel Herzblut in diese Firma reingesteckt, hat versucht, das Werk nach vorne zu bringen und den Produktionsausstoß noch weiter nach oben zu fahren. Deswegen ist die Entscheidung, die hier getroffen wurde, seitens der koreanischen Konzernspitze nach wie vor nicht hinnehmbar, weil solche hochmotivierten Mitarbeiter wie hier in Berlin sind, die sollte man nicht einfach so verschenken.
Seit 10 Jahren hat der große, schlanke Mann in der Instandhaltung des Werks gearbeitet. Zukünftig machen nur noch die Mitarbeiter einiger Kleinbetriebe Krach in dem Innenhof. Der Gebäudekomplex ist über 1,5 Kilometer lang. Das alte AEG-Haus aus der Zeit des Ersten Weltkriegs und ein grauer Betonbau der 70er Jahre. Vor dem Werkstor haben die Beschäftigten Nikolausschuhe aufgestellt. 750 Menschen wollen keine Schokolade, nein, sie wollen Arbeit und Brot, steht auf einem Zettel. Welche Gefühle hat die Belegschaft, die alles versucht hat, das Werk zu halten?
Wutgefühle. Wutgefühle und Unmacht der Koreaner gegenüber, die eine Entscheidung getroffen haben, die überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass sie sich noch nicht mal trauen, hier nach Berlin zu kommen und ihre Entscheidung, die sie in Südkorea getroffen haben, ihren eigenen Mitarbeitern versuchen zu vermitteln.
Das benachbarte Industriegelände Wilhelminenhof wird renoviert. Auch diese Industrieanlage ist stillgelegt. In die gelben Klinkerbauten soll in 3 Jahren die Fachhochschule für Technik und Wirtschaft ziehen. Wissenschaft und Forschung sind die Hoffnung des Berliner Wirtschaftssenats. Für die Industrie allerdings sieht der Wirtschaftsprofessor Michael Heine von der Fachhochschule schwarz.
Ich vermute, wir werden nach wie vor industrielle Arbeitsplätze verlieren. Wir werden den Dienstleistungssektor stabilisieren, vielleicht auch an einigen Bereichen ausbauen können. Insgesamt befürchte ich, dass Berlins wirtschaftliche Zukunft eher düster aussieht. Wir sind finanziell schwer angeschlagen, wir haben eine relativ schlechte Wirtschaftsstruktur. Das deutet alles darauf hin, dass Berlin kein Selbstläufer wird.
Jährlich verabschieden sich Industriearbeitsplätze im 5-stelligen Zahlenbereich aus der Hauptstadt. Langsam und schmerzvoll vollzieht sich der Strukturwandel. Die ehemaligen Fabriken werden umgebaut, wie hier in Oberschöneweide, zu einem schmucken Campus für 6.000 Studenten. An anderen prangen Werbebotschaften, großzügige Lofts zu vermieten. Berlin hat gleich 2 Probleme zu bewältigen, meint der Regionalökonom Michael Heine. Im Ostteil war wie überall in der ehemaligen DDR die Produktivität niedrig. Und im Westen?
Es gab einen industriellen Sektor, der Merkmale aufgewiesen hat, wie man sie üblicherweise wirklich nur in Ostfriesland oder in der Eifel oder in anderen strukturschwachen Räumen findet. Wenig Forschung und Entwicklung, niedrige Facharbeiterquote, niedrige Akademikerquote.
Nur 2 S-Bahn-Stationen weiter in Richtung Osten. Einer der Hoffnungsträger der Berliner Politik. Adlershof, die Stadt für Wissenschaft, Wirtschaft und Medien. Hier entwickelt die neue Ökonomie ihre intelligenten Produkte. Luft- und Raumfahrttechnik, optische Industrie, Photonik. Die Humboldt-Uni hat in Adlershof ihre naturwissenschaftlichen Institute. Um sie herum haben sich kleine Unternehmen mit rund 4000 Beschäftigten etabliert. Die wissensbasierte Ökonomie baut sich keine schmuckvollen Klinkerfabriken. Zweckmäßige Flachbauten dominieren das Bild. Die Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik ist in einem weißen, zweistöckigen Gebäude untergebracht. Ihre neueste Innovation verkauft sich gut. Eine akustische Kamera, mit der man Lärm auf einem Bildschirm sichtbar machen kann, wie Abteilungsleiter Ralf Schröder erklärt.
Der Anwendungsbereich ist äußerst vielfältig. Er reicht vom Umweltschutz, Lärm als Umweltverschmutzung, bis hin zur Analyse von Maschinen und Ausrüstungen. Er wird vor allen Dingen eingesetzt in der Automobilindustrie. Alle größeren Automobilproduzenten weltweit haben eine akustische Kamera bei uns erworben. Die Maschine aus der Entfernung hört sich ungefähr so an. Indifferenter Lärm, dem man nicht viel entnehmen kann.
Die Hightech-Anlage ist zum Beispiel eingesetzt worden, um die Lärmbelastung einer Geldzählmaschine zu reduzieren. Mit einem Cursor fährt Ralf Schröder über ein 3D-Bild der Geldzählmaschine. Dort, wo der Lärm am stärksten ist, leuchtet es rot auf.
Wir können also ähnlich wie mit einem Richtmikrofon, mit einem Cursor, den Lärm abspielen, der an dem Punkt gemessen wurde.
Die Autoindustrie kann so zum Beispiel identifizieren, wo in den Autos vermeidbare Lärmquellen sind. Das ist deutlich weniger aufwendig, als Lärmanalysen früher waren. Die Gesellschaft ist als Verein geführt. 100 Beschäftigte arbeiten hier. Sobald ein Unternehmensteil Profite macht, wird er ausgegründet. Einige Ausgründungen haben sich schon am Markt etabliert. Noch einmal 150 Arbeitsplätze. Mehr nicht. Um den 750 Beschäftigten von Samsung Arbeit zu geben, reichen solche kleinen Erfolge nicht. Für viele seiner Kollegen hat Axel Albrecht von Samsung wenig Hoffnung.
Gerade in den Produktionsbereichen, die eigentlich nur ihr Fahrbild rühren kennen, die ihr ganzes Leben noch nichts anderes gemacht haben, ist es natürlich schwierig oder eigentlich gar nicht mehr möglich, eine vergleichbare Tätigkeit zu finden, weil dieses Produkt, was hier produziert wurde, in Berlin einmalig ist.
Hochspezialisierte Fachkräfte, die abhängig geworden sind von den Entscheidungen, die in Südostasien gefällt werden. Ein weiterer Fall des langsamen Industriesterbens in Berlin.
Aus der Hauptstadt eine Reportage von Philipp Krohn.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie erst bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 298. Wenn man in Deutschland von den beiden großen Kirchen spricht, meint man die katholische und die evangelische Kirche. Zu einer dieser beiden Kirchen gehörten auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg mehr als 90% aller Deutschen, aber in den letzten 30 Jahren sind fast 8 Millionen aus der Kirche ausgetreten. Die Zahl der Kirchenaustritte liegt seit Jahren im sechsstelligen Bereich. Das heißt, dass die beiden großen Kirchen jedes Jahr mehr als 100.000 Mitglieder verlieren. Dazu kommt, dass nur jeder Dritte von denen, die noch in der Kirche sind, Kirchensteuer zahlt. 2/3 sind Kinder, Rentner, Arbeitslose und Leute, die so wenig verdienen, dass sie keine Einkommens- oder Lohnsteuer zu bezahlen brauchen und deshalb auch keine Kirchensteuer. Deren Höhe hängt davon ab, in welchem Bundesland man wohnt. Sie beträgt 8-9% der Lohnsteuer bzw. der Einkommenssteuer. 2004 wurden durch die Steuerreform die Steuern gesenkt und dadurch sind auch die Kirchensteuereinnahmen gesunken, bei der evangelischen Kirche um 700 Millionen Euro im Jahr. Deswegen haben die Kirchen zu wenig Geld. Man muss Gemeinden, die zu klein geworden sind, zusammenlegen. Wenn zwei Gemeinden je eine Kirche hatten, braucht man dann nur noch eine und kann die andere verkaufen. In Berlin werden schon 6 katholische Kirchen auf dem Immobilienmarkt zum Kauf angeboten. Eine evangelische Kirche wurde abgerissen. Auf dem Grundstück ist jetzt ein Parkplatz. In Hamburg wurde eine evangelische Kirche für nur 1 Euro an die russisch-orthodoxe Gemeinde verkauft, weil diese Kirche auf diese Weise als Kirche erhalten bleibt. Am 4. Advent 2004, dem letzten Sonntag vor dem 25. Dezember, wurde aus der evangelischen eine russisch-orthodoxe Kirche. Das Viertel, in dem die Kirche steht, ist in der Zeit nach dem deutschen Sieg über Frankreich im Krieg von 1870-71 entstanden, als viele Firmen gegründet wurden und man Wohnungen für Arbeiter und Angestellte brauchte. Da wohnten viele Menschen auf engem Raum. Jetzt wollen die Bürger größere Wohnungen. Wo früher 12 Personen wohnten, wohnen nur noch 2 bis 4. Dadurch ist die Einwohnerzahl in diesem Viertel gesunken. Außerdem sind in Wohnungen, die für Deutsche nicht mehr attraktiv waren, Ausländer eingezogen, die nicht zur evangelischen Kirche gehören. Deshalb wurden Gemeinden zusammengelegt und mehrere Kirchen wurden überflüssig. Am schlimmsten ist die Situation in Mitteldeutschland, also in der ehemaligen DDR. Luther war Professor in Wittenberg. In Mitteldeutschland begann die Reformation. Dort gibt es die meisten evangelischen Kirchen, aber andererseits ist der Anteil der Kirchenmitglieder dort am geringsten. Aber in Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern kümmern sich nun Bürger, die nicht in der Kirche sind, um Kirchen, die man nicht mehr für den Gottesdienst braucht, weil für sie Kirchen zur europäischen Kultur gehören. Kirchen sind für sie Zeichen der Beständigkeit. Sie stehen mitten im Ort und prägen den Ort. Sie waren Zeichen für den Glauben an Gott und sind das auch noch, entsprechen aber auch dem Lebensgefühl moderner Menschen. Viele Bürger bilden deshalb Kirchenbaufördervereine, um Kirchen zu erhalten und zum Beispiel kaputte Kirchendächer zu reparieren. Wer sich in solchen Vereinen engagiert, tut das aber auch, weil dadurch neue soziale Zusammenhänge entstehen. Viele finden es einfach schön, sich mit anderen zu treffen und Leute kennenzulernen, indem man gemeinsam etwas für andere tut. Wenn jemand arbeitslos ist, kann er da eine sinnvolle Tätigkeit übernehmen. Und für jemanden, der mit seiner Arbeit für eine Firma viel Geld verdient, ist es befriedigend, auch mal etwas Gutes für andere zu tun. Am besten bekannt ist das Engagement vieler für den Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche. Dafür haben viele viel Geld gespendet. Zu dieser Kirche gehört keine Gemeinde, aber da finden trotzdem nicht nur Konzerte statt, sondern auch Gottesdienste. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 298. Danke.